Deutschlandfunk. Agenda.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen. Arbeiten Sie gerne und können Sie sich vorstellen, das noch ein bisschen mehr und länger zu tun? Das ist ja immer wieder im Gespräch, die Zahl der Wochenarbeitsstunden heraufzusetzen, das Renteneintrittsalter nach hinten zu schieben, um so etwa dem Fachkräftemangel, den Folgen des demografischen Wandels zu begegnen. Aber es gibt auch genügend Stimmen, die davon wenig bis gar nichts halten, weil, so die Argumentation zum Teil, die Probleme damit nicht oder nur ungenügend gelöst werden können. Oder auch, weil gerade die Jüngeren nicht mehr arbeiten wollen, sondern eher weniger, zeitlich flexibler, um genug Zeit für Freizeit und Familie zu haben. Also, wie können wir unser Sozial- und Rentensystem weiter finanzieren, wenn es weniger Menschen gibt, die darin einzahlen? Müssen wir also, um unseren Wohlstand zu sichern, zukünftig mehr und länger arbeiten? Der Frage gehen wir heute nach in der Agenda und Sie können sich beteiligen. Wie sehen Sie Ihre eigene Zukunft im Beruf? Vielleicht wollen Sie ja auch länger arbeiten, aber die Gesundheit lässt es nicht zu. 00800 44 64 44 64 lautet die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Noch einmal 00800 44 64 44 64 oder mailen Sie an agenda@deutschlandfunk.de. Müssen wir zukünftig mehr und länger arbeiten? Was halten Sie von der Idee? 00800 44 64 44 64. Unsere Gäste heute: Dr. Tanja Machalet, Volkswirtin, SPD, Mitglied des Bundestages und rentenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Grüße Sie.
Ja, schönen guten Morgen zusammen.
Dr. Jutta Schmitz-Kiesler ist zugeschaltet. Sie ist Soziologin am Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen, dort wissenschaftliche Leiterin des Informationsportals zur Sozialpolitik. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und Professor Dr. Günther Schnabel leitet das Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität Leipzig und hat dort den Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik und internationale Wirtschaftsbeziehungen inne. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Enzminger. Guten Morgen allerseits.
Ja, und die Forderung, Rente mit 70 und mehr Wohlstand und mehr Wochenstunden arbeiten, die kommt ja nicht zuletzt von Arbeitgeberseite. Da hatten wir auch jemanden eingeladen, der uns leider kurzfristig absagen musste. Wenn unter Ihnen, unter den Hörerinnen und Hörern jemand ist von Arbeitgeberseite, der uns seine Sicht der Dinge auf die 70, auf die 42 Stunden, Wochenstunden und die Rente mit 70 sagen möchte, gerne anrufen 00800 44 64 44 64. Unter Schnabel, die Forderung nach einer Rente mit 70 und der 42-Stunden-Woche, die ist ja immer wieder gestellt worden, wird auch immer wieder gestellt. Sind solche Maßnahmen geboten? Was würden Sie sagen?
Ja, ich würde sagen grundsätzlich ja, und das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Das eine ist natürlich die Demografie, die Bevölkerung altert und damit gibt es immer weniger Leute, die in die Alterssicherung einzahlen, während es immer mehr Menschen gibt, die eine Rente beziehen und damit kommt das System in Schieflage. Und ein wesentlicher Faktor, mit dem man das System korrigieren kann, sind natürlich längere Lebensarbeitszeiten, so dass sich der Eintritt ins Rentenalter von den geplanten 67 jetzt immer mehr in Richtung 70 Jahre verschiebt. Der zweite Faktor ist auch ein wichtiger. Wir haben ja jetzt eine Entwicklung, dass wir zunehmend hohe Inflation haben. Wir beobachten immer mehr Regulierung durch den Staat. Wir beobachten weniger Wettbewerb zwischen den Unternehmen. Und damit werden die Fundamente unseres marktwirtschaftlichen Systems, das einst die Grundlage für die Schaffung eines großzügigen Sozialstaates war, zunehmend unterwandert. Und damit wird natürlich über die Zeit hinweg die Leistungsfähigkeit des Sozial- und Wohlfahrtsstaates abnehmen. Und das wird gezwungenermaßen dann natürlich auch die Lebensarbeitszeit mit einschließen.
Gefährdeter Wohlstand, so haben wir die Sendung überschrieben. Ist er gefährdet? So wie Sie es schildern, ja wohl schon.
Ja, aus meiner Sicht auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt mal in der Wirtschaftsgeschichte zurückgehen, wie der deutsche Sozialstaat entstanden ist, nämlich auf der Grundlage der Wirtschafts- und Währungsreform des Jahres 1948 in Westdeutschland, dann war die Grundlage des Sozialstaates, waren marktwirtschaftliche Reformen, ein Rückgrat dieser marktwirtschaftlichen Reformen war eine harte Währung, die harte deutsche Mark, die darauf basierte, dass die Deutsche Bundesbank unabhängig war und nicht zur Finanzierung der Staatsausgaben beigetragen hat. Und das hat dann dazu geführt, dass eine sehr, sehr, sehr leistungsfähige westdeutsche Wirtschaft entstanden ist. Und aufgrund der hohen Produktivitätsgewinne konnte man dann unter anderem den Sozialstaat ausbauen, aber auch die Arbeitszeiten verkürzen. Und damals war es natürlich auch die Regel, dass in der Familie nur ein Elternteil gearbeitet hat und der andere Elternteil sich auf die Familie konzentrieren konnte und sich um die Kinder kümmern konnte.
Nun sind wir ja in anderen Zeiten, sowohl was diese Rollenmodelle angeht, als auch was den Staat und die Arbeit und der Bezug zur Arbeit angeht. Da möchte ich unseren Hörer Wolfgang Daub zitieren, der uns geschrieben hat, durch die hohen Energiepreise wird den Menschen nicht nur in Deutschland massiv Kaufkraft entzogen. Daraus folgt, dass der private Konsum ebenso massiv einbrechen und die Wirtschaft schrumpfen wird. Das haben Sie ja auch gerade mit angedeutet. In Europa wird Massenarbeitslosigkeit und Wohlstandsverlust dauerhaft sein, so schreibt er. Aber sein Umkehrschluss ist, die Forderung in dieser Situation mehr und länger zu arbeiten, ist da geradezu kontraproduktiv. Vielmehr sollte darüber nachgedacht werden, die Arbeitszeit auf 28 Stunden bei einer 4-Tage-Woche zu verkürzen, um so möglichst viele Menschen in Arbeit zu halten. Ich denke, auf diesen Punkt kommen wir auch noch zu sprechen, denn das ist ja was, was parallel auch gefordert wird und was die Gewerkschaften ja auch mit vereinbart schon haben, dass die 4-Tage-Woche zumindest möglich ist. Als Wirtschaftswissenschaftler noch mal ganz kurz der Blick auf den Fachkräftemangel. Das ist ein sehr gravierendes Problem, was wir im Moment in nahezu allen Berufsbereichen ja zu spüren bekommen und das wie auf unseren Wohlstand wirkt.
Ja, also die derzeitige Diagnose des Arbeitsmarkts ist natürlich eine andere, als die gerade geschildert wurde. Sie sprechen ja von dem Fachkräftemangel, also der Arbeitsmarkt ist überhitzt. Es gibt eine große Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt und ein vergleichsweise geringes Arbeitsangebot. Nicht ausreichend Menschen wollen in den Arbeitsprozess eintreten und deswegen finden jetzt viele Arbeitgeber keine Mitarbeiter mehr, obwohl sie gerne mehr Mitarbeiter einstellen würden. Also von da haben wir eine entgegengesetzte Diagnose und da muss man natürlich auch die Frage stellen, woher kommt denn jetzt der Arbeitskräftemangel? Kräftemangel, die einen sagen, der kommt aus der Demografie. Ja, weil wir altern und jetzt die Babyboomer in die Rente eintreten und damit verringert sich natürlich auch das Arbeitsangebot. Gleichzeitig sind die Ausbildungszeiten lang. Sie haben es ja schon angesprochen, die junge Generation, die will nicht mehr so früh in den Arbeitsprozess eintreten und das verknappt natürlich auch das Arbeitsangebot. Andererseits haben wir natürlich auch jetzt in den letzten Jahren beobachtet, dass der Staat maßgeblich zu dem knappen Arbeitsangebot beigetragen hat. Er hat jetzt zum Beispiel in den jüngsten Krisen, in der Corona-Krise und jetzt auch in der Energiekrise mit Rettungspaketen dazu beigetragen, dass viele Unternehmen, die eigentlich gescheitert wären, nicht gescheitert sind. Und deswegen ist ein wichtiger Reinigungsprozess der Krise ausgeblieben. Die Insolvenzrate in Deutschland ist auf einem historischen Tiefstand. Und damit fehlt dem Arbeitsmarkt ein wichtiger Input, nämlich die Tatsache, dass in Krisen auch nicht rentable Unternehmen schließen müssen und damit natürlich auch ein zusätzliches Angebot im Arbeitsmarkt entsteht.
Wobei da ja auch jetzt viel in Bewegung nach wie vor ist und wir das noch nicht abschließend sicherlich auch sagen können, wie das auf verschiedene Berufsbranchen auch gewirkt hat, diese Pandemie, die ja auch immer noch nicht zu Ende ist. Tanja Marschallett, SPD-Bundestagsabgeordnete, die SPD will die Rente mit 70 nicht. Kommen wir noch drauf, warum nicht, was den Fachkräftemangel angeht. Der kommt auch im Koalitionsvertrag der Ampel vor. Frauen und Ältere mehr ins Boot holen, mehr Zuwanderung, kommen wir ebenfalls noch drauf, kurzfristig. Wäre das aber eine Möglichkeit, Anreize zu schaffen, dass wir mehr arbeiten, also doch mehr als 40 Stunden?
Nein, also ich halte nichts davon, die Arbeitszeit generell auszuweiten. Also man muss ja natürlich auch schon mal schauen, viele Menschen machen ja schon wahnsinnig viele Überstunden, die sie schlussendlich auch gar nicht bezahlt bekommen. Also wir haben ja schon viele, die deutlich über das hinaus arbeiten, was eigentlich in ihrem Arbeitsvertrag vorgesehen ist. Ja, also ich glaube nicht, dass man da jetzt gesetzgeberisch sozusagen tätig werden sollte und die Arbeitszeit erhöhen sollte. Zumal das auch natürlich eine Frage ist, die zuallererst mal zwischen den Tarifpartnern geklärt werden muss. Und Sie haben ja schon auch darauf verwiesen, es gibt ja da durchaus auch unterschiedliche Ansätze. Und ich gehe davon aus, dass die Tarifpartner auch mit der Arbeitszeitfrage sehr sorgfältig umgehen in dieser Zeit. Aber gesetzgeberisch sehe ich da keine Veranlassung, da jetzt die Arbeitszeit grundsätzlich auszuweiten.
Julia Schmitz-Kiesler, Soziologin am Institut Arbeit und Qualifikation der Uni Duisburg-Essen. Könnte ein Problem werden, die jüngere Generation ohnehin zu mehr Wochenarbeitsstunden zu bringen? Ist das so?
Nein, das ist im Prinzip nicht der Kern der Debatte. Also ich meine, es geht ja nicht darum, ob die Jüngeren arbeiten wollen oder es nicht wollen. Es ist unumstritten, dass sie es müssen. Wenn Sie mich heute fragen würden, ob ich bei 35 Grad lieber ins Freibad gehe oder lieber arbeite, würde ich natürlich in 9 von 10 Fällen antworten, ich gehe ins Freibad lieber. Aber ich weiß, dass das nicht geht, weil ich meinen Lebensunterhalt verdienen muss. Und das ist auch der jüngeren Generation bewusst. Nur hat sich die Situation, in der man lebt, verschoben, und das ist auch gut so, hin zu einer Erwerbsbeteiligung von Männern und auch von Frauen, immer noch nicht auf einem gleichberechtigten Niveau. Aber das stellt natürlich insbesondere die Vereinbarkeit vor Probleme, gerade in der sogenannten Rush-Hour des Lebens, also in der Phase, in der Familien gegründet werden. Und daran haben wir ja alle ein Interesse, dass die Jüngeren das auch weiterhin tun. Und wenn man das ermöglichen will, muss man eben eine Balance schaffen zwischen dem Leben, der Arbeit, Work, und dem Leben, also Life, dem Familienleben, durch gute Vereinbarkeitslösungen, die im Interesse aller sind. Derjenigen, die beschäftigt sind, die also alles unter einen Hut kriegen, des Staates, der dadurch Einnahmen gewährleistet, auch Infrastruktur zur Verfügung stellt, und aber auch der Betriebe, die dadurch eben mit attraktiven Vereinbarkeitsmodellen eine Stellschraube haben der Personalpolitik und letzten Endes natürlich auch was für die Gesundheitsförderung ihrer Beschäftigten tun und die möglichst lange auch im Job halten.
Aber da sagen Sie es, also die Betriebe sind gehalten, eben auch Anreize zu schaffen, dass die Menschen zu ihnen kommen und bei ihnen arbeiten. Die Wochenarbeitszeit ist da möglicherweise ja auch durchaus eine Verhandlungsoption.
Die Wochenarbeitszeit in der Debatte, wie sie jetzt gerade geführt wird mit der 42-Stunden-Woche, ist für mich eine Scheindebatte. Die rekurriert implizit auf den Alleinverdiener, der anstatt 40 Stunden jetzt 42 Stunden arbeiten soll. Aber das ist nicht die Entwicklung, die einer Erwerbsbeteiligung von allen wirklich zuträglich ist. Hier muss es darum gehen, flexible Arbeitszeitmodelle zu finden, also möglicherweise auch ein Ehepaar, wo beide in 30 Stunden arbeiten, damit insgesamt natürlich das Erwerbsvolumen steigt, aber nicht einseitig nur dadurch, dass einer mehr arbeitet, sondern dadurch, dass Männer und Frauen und Junge und Alte in gleicher Weise der Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht wird.
Also das bedeutet, wir müssen einfach wirklich umdenken, und zwar komplett, was die Arbeitszeiten angeht, und möglich machen, was möglich zu machen ist in Sachen Flexibilität.
Genau, ja.
Günter Schnabel, Sie haben uns schon geschildert, wie gravierend das Problem ist, auch gerade den Fachkräftemangel betreffend, aber auch eben unser Sozialsystem, das leistungsfähig bleiben muss. Wenn Sie hören, Scheindebatte, 42-Stunden-Woche, wie sehen Sie das? Müssen wir da tatsächlich sagen, die 42 Stunden, das ist nicht die Stellschraube, sondern wir müssen gucken, wie wir das anders lösen?
Ja, die Diskussion, die wird ja immer an gewissen Eckpunkten festgemacht. Ja, also wenn ich 42-Stunden-Woche diskutiere, dann ist das ein Schlagwort. Das wird nicht das Ergebnis der Diskussion sein, aber am Ende wird es das Ergebnis der Diskussion sein, dass die Wochenarbeitszeiten steigen. Jetzt können Sie das aus individueller Perspektive sehen. Also ich persönlich bin allein auf dem Arbeitsmarkt engagiert und deswegen wird natürlich auf mich auch der Druck steigen, länger zu arbeiten. Schon allein deshalb, weil vielleicht ein Mitarbeiter aus dem Betrieb ausgeschieden ist und nicht ersetzt werden kann. Dann wird der Chef auf mich zukommen und mich fragen, ob ich teilweise diese Lücke füllen kann. Ich glaube, das ist ein Prozess, der jetzt auch schon kommt. Dann können Sie das natürlich auch in Haushalten denken, also in zwei Partnern, die arbeiten. In den 50er, 60er Jahren waren das in der Regel Mann und Frau, und der Mann hat gearbeitet und die Frau hat nicht gearbeitet. Und dann war die Wochenarbeitszeit dieses Ehepaars zusammen vielleicht 45 Stunden. Und die Vertreterin der SPD hat es ja auch gesagt, man will darauf hinwirken, dass jetzt mehr Frauen noch in den Arbeitsprozess eintreten. Und damit wird sich natürlich die Wochenarbeitszeit eines Haushalts, eines Ehepaars dramatisch erhöhen. Und damit wird natürlich auch die Arbeitsbelastung für ein Ehepaar deutlich steigen. Und es wird, auch wenn der Staat entsprechende Entlastung zur Verfügung stellt, natürlich schwieriger werden, dann sich neben der Arbeit auch noch um die Familie und um die Kinder zu kümmern. Und das könnte natürlich auch wieder einen negativen Einfluss auf die Demografie haben, dass sich Ehepaare, Partner dann entscheiden, weniger Kinder zu haben. Und das bringt natürlich auch wieder die Rentensysteme in Schieflage, weil die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft dann wieder sinken könnte.
Tanja Maschalet, die SPD, der Sie angehören, gehört der Ampelregierung an. Der Koalitionsvertrag sieht vor, wenn es um den Fachkräftemangel geht, eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen und Älteren, mehr Qualifizierung und mehr Zuwanderung. Das sind die Maßnahmen, die Sie dem Fachkräftemangel entgegensetzen möchten. Mehr Frauen, da haben wir gerade ja auch gehört. Das ist eine Belastung, das haben wir auch in der Pandemie gemerkt. Wenn beide arbeiten und die Kinder sind noch da und müssen mitbetreut werden, dann wird es schon ordentlich anstrengend. Wir wissen, seit Jahren wird versucht, auch die Kinderbetreuung im Ganztag zu ermöglichen. Wie schnell, würden Sie sagen, kann man die Arbeitswelt so umbauen, dass es für alle passt?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, wie schnell man das machen kann. Wir versuchen natürlich alles so schnell, wie es irgendwie möglich ist. Aber vielleicht nochmal, gerade was das Thema auch Erwerbsbeteiligung von Frauen angeht. Ja, wir sehen natürlich schon über viele Jahre eine Erhöhung der Erwerbsquote bei den Frauen. Aber wenn man sich das Arbeitsvolumen anschaut, hat sich da nicht so wahnsinnig viel getan. Wir haben also gerade bei den Frauen immer noch eine wahnsinnig hohe Teilzeitquote. Ja, ich sage auch das Stichwort Minijobs. Das sind ja überwiegend Frauen, die in Minijobs arbeiten. Und ich glaube, wenn man da die Anreize verändert, so gerade was das Steuerrecht angeht, auch was das Sozialversicherungsrecht angeht, dass man da schon ein gutes Stück weiterkommen kann. Also ich wohne hier auf dem Land, hier in meiner Nachbarschaft, und drumherum gibt es eben auch viele Frauen, die im Minijob arbeiten und die sagen, naja, bei der Besteuerung lohnt es sich für mich überhaupt nicht mehr zu arbeiten. Ja, und das heißt, das Stichwort Abschaffung Steuerklasse 5, also das sind, glaube ich, schon Dinge, die ganz konkret dazu beitragen, dass es einen stärkeren Anreiz gibt, auch wirklich mehr Stunden zu arbeiten. Und wir haben ja gerade auch die Reform bei den Minijobs gemacht und auch den Übergang bei den Midijobs geglättet, also dass es eben keine überproportionale Belastung mit Sozialversicherungsbeiträgen gibt, wenn ich jetzt vielleicht ein paar Stunden mehr arbeite, sondern dass es da eine Glättung gibt. Also auch da den Anreiz verändert, wirklich auch mehr Stunden zu arbeiten. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und das Stichwort Kinderbetreuung, also das habe ich nun auch selber bei zwei Kindern erlebt. Also mein Sohn, der ist jetzt 19, also vor 19 Jahren hat das alles noch ganz anders ausgesehen. Da war es noch viel, 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 viel schwieriger, eine ordentliche Kinderbetreuung, eine Kita zu finden. Da haben wir, glaube ich, in den letzten 15 Jahren schon einiges auf den Weg gebracht. Das reicht natürlich in vielen Bereichen immer noch nicht, was die Betreuungszeiten angeht. Auch da muss man natürlich schauen, wie kriegt man da auch die Kommunen dazu, dass sie sich auch darum bemühen, die Betreuungszeiten auszuweiten. Ich weiß, dann kommen wir wieder zu dem Fachkräftethema. Da geht es um das Stichwort Erzieherinnen, Erzieher, Fachkräfte in den Kitas. Das ist dann auch wieder ein anderes Thema natürlich. Aber ich glaube, dass wir da noch ganz viel Luft nach oben haben. Und gerade auch beim Thema Ältere. Es ist ja schon möglich, dass Ältere länger arbeiten mit der Flexirente. Mhm. Mein Eindruck ist, dass es da noch einen großen Informationsbedarf gibt, dass viele über ihre Möglichkeiten gar nicht informiert sind. Ich weiß auch nicht, ob die Betriebe offensiv auf ihre Beschäftigten zugehen, wenn sie kurz vor der Rente stehen und mit ihnen sprechen und sagen, hier, du hast die Möglichkeit, wenn du weiter arbeitest, Flexirente. Also ich glaube, da fehlt einfach auch noch viel an Information. Da haben wir uns auch vorgenommen, dass wir das verbessern wollen. Und im Übrigen ein Punkt nur, der vielleicht auch nicht so im Bewusstsein ist, aber viele Arbeitsverträge enthalten die Klausel, dass das Beschäftigungsverhältnis mit dem Erreichen des Renteneintrittsalters automatisch endet. Ja? Mhm. Also ist auch die Frage, muss das sein? Ne? Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Stellschrauben. Jetzt zum Thema Einwanderung kommen wir sicher auch noch. Aber ich glaube, da gibt es schon viele Stellschrauben, wo man wirklich auch noch einfach die Anreize verbessern kann und auch die Möglichkeiten, die schon bestehen, einfach noch mal viel, viel stärker auch den Leuten ins Bewusstsein bringen kann.
Also, wenn ich das mal zusammenfassen darf, mehr und länger arbeiten durchaus, das ist der Gedanke, den alle mittragen können. Aber die Frage der Ausgestaltung, da gibt es Unterschiede. Wir haben einen Hörer in der Leitung, den ich, glaube ich, nach die Nachrichten schieben möchte, weil wir sonst nicht genug Zeit für ihn hätten. Aber Jutta Schmitz-Kiesler als Soziologin nochmal auf dieses Thema auch geblickt. Ist es tatsächlich so, wie ich es gerade zusammengefasst habe? Eigentlich, wir kommen an dem länger arbeiten nicht drum rum. Jetzt müssen wir nur gucken, wie machen wir es für alle eben passend?
Nein, da muss ich Ihnen deutlich widersprechen, da haben Sie mich falsch verstanden. Wenn ich das vielleicht nochmal neu ordnen darf, diese Frage nach Demografie und nach Erwerbsbeteiligung und Rente und Rentenfinanzen, dann geht es nie darum, dass das Verhältnis von Rentnerinnen und Rentnern zu Babys gut ist. Das ist für die Rentenversicherung völlig irrelevant. Es geht immer um das Verhältnis von Rentnerinnen und Rentnern zu Erwerbstätigen und hier genauer gesagt zu sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigen. Mhm. Also die Vielzahl an Minijobs ist für die Rentenversicherung beispielsweise gar nicht so hilfreich. Es kommt auch hier nicht auf die Köpfe an, sondern es kommt darauf an, wie viel die Menschen arbeiten. Und Frau Machalit hat das eben angesprochen. Dieses Erwerbsvolumen, das die Frauen da leisten, obwohl immer mehr Köpfe auf den Arbeitsmarkt kommen, steigt eigentlich das Erwerbsvolumen nicht. Das ist ein Kern des Problems. Ja. Wenn man mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hat, hat man automatisch auch mehr Beitragseinnahmen und automatisch eine gute Finanzstabilität der gesetzlichen Rentenversicherung. Und genau das. Ja.
Kommen wir auch.
Sollen wir das verschieben?
Ja. Ja, wir sprechen über den gefährdeten Wohlstand und die Frage, müssen wir zukünftig mehr und länger arbeiten? Und Sie haben es gehört, es gibt da unterschiedliche Meinungen zu, auch wie wir das schaffen können. Die Frage, dass das eine Herausforderung ist, die ist klar. 00800 446 44464, wenn Sie sich noch beteiligen mögen an dieser Sendung, kostenfrei europaweit. 00800 446 44464 und wir hören uns wieder nach den Nachrichten. Uhr 35 ist es. Weiter geht es mit der Agenda hier im Deutschlandfunk und wir sprechen heute über den gefährdeten Wohlstand und die Frage, wie wir den retten können, wie wir ihn sichern können. Müssen wir zukünftig mehr und länger arbeiten? Das ist die Frage, der wir nachgehen. 00800 446 44464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Bundesweit, europaweit, kostenfrei. Noch einmal 00800 446 44464. Dr. Jutta Schmitz-Kiesler, Soziologin am Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen. Wir mussten eine kurze Zäsur machen. Die Nachrichten haben Sie nicht unterbrochen, aber den Satz nicht zu Ende reden lassen. Sie haben über das Erwerbsvolumen gesprochen und darüber, dass wir sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze brauchen. Da gebe ich Ihnen nochmal das Wort.
Ja, worauf ich eigentlich hinaus will. Wenn wir darüber reden, die Rentenfinanzen zu stärken, dann ist diese unterstellte Hebelwirkung, höheres Renteneintrittsalter gleich automatisch mehr Beschäftigung, gleich automatisch bessere Einnahmen, falsch. Oder die Erwartung ist falsch, wenn man sich die Realität auf dem Arbeitsmarkt anguckt. Denn die zeigt, dass die Menschen heute im Durchschnitt nicht mit 67 in Rente gehen, sondern dass der Rentenzugang bei 64 Jahren liegt. Und Rentenzugang heißt auch nicht, dass die bis dahin arbeiten, sondern sie gehen dann in Rente zu. Das heißt, sie sind in vielen Fällen sogar noch früher aus dem Erwerbsleben ausgeschieden und haben die Phase bis zur Rente überbrückt, indem sie von ihren Ersparnissen gelebt haben oder irgendwie ausgegliedert wurden ins Übergangssystem, bis sie dann in Rente gehen. Das heißt, dass wir also da viele Menschen haben, die lange weiterarbeiten können, das ist in der Breite so nicht gegeben. Und es ist aber auch nicht die einzige Stellschraube. Die Stellschraube der Rentenfinanzen ist eben auch die Versicherungspflicht, das heißt Sozialversicherung, sicherungspflichtige Beschäftigung und auch die Frage, welches Entgelt versichern wir eigentlich? Also wo setzen wir die Grenze an, ab der wir sagen, okay, jemand, der über 7.000 Euro verdient, der muss nicht mehr in die Rente einzahlen. Diese Grenze, die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze, könnte man eben auch verschieben und damit mehr Beiträge erzielen, genauso wie dadurch, dass man den Beitragssatz erhöht.
Tanja Machalit, SPD-Politikerin, das ist ja eine Forderung, die dann eindeutig an die Politik geht, die Stellschrauben eben auch zu verändern. Sie haben direkt, als der Vorschlag kam, unter anderem vom Gesamtmetallchef Stefan Wolf, die Rente mit 70 wieder einzuführen, da kam direkt von der SPD nicht mit uns die Probleme, die wir aber geschildert haben. Wie sehen Sie das? Ist das der richtige Ansatz, den Jutta Schmitz-Kiesler da aufgezeichnet hat?
Also wenn Sie mich als SPD-Politikerin fragen, ist das auch aus meiner Sicht eigentlich ein guter Ansatz. Wir haben ja nun auch in unserem Wahlprogramm die Erwerbstätigenversicherung als Ziel drinstehen. Also dass eben alle in die Rentenkasse einzahlen, also sprich Selbstständige, Abgeordnete, Beamte, also das bleibt natürlich auch weiter unser Ziel. Es ist aber natürlich klar, dass es in der Konstellation, in der wir in der Koalition sind, natürlich erstmal so nicht umsetzbar ist. Wir haben aber natürlich uns darauf verständigt in der Koalition, dass es in dieser Legislatur natürlich keine weiteren Erhöhung des Renteneintrittsalters geben wird. Ja, also da haben wir uns auch als SPD auch durchgesetzt und auch was die Sicherung des Rentenniveaus betrifft. Wir werden jetzt nach der Sommerpause das Rentenpaket 2 auf den Weg bringen mit der Absicherung der 48%. Und wie gesagt, wir werden natürlich auch noch andere Maßnahmen in Angriff nehmen. Wir haben uns ja auch darauf verständigt in der Koalition, dass wir beginnen mit 10 Milliarden, die dann eben in Kapitalstock, in Aktienstock angelegt werden sollen, um eben Erträge zu erwirtschaften, die dann auch der Rentenversicherung zugutekommen. Das sind, denke ich, alles Maßnahmen. Und langfristig, wie gesagt, glaube ich auch, und das, was Frau Schmidt-Kiesler auch gesagt hat, also dass es darauf ankommt, tatsächlich dafür zu sorgen, dass wir alle, die irgendwie können, eben auch in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bekommen. Und ich habe ja auch die Baustellen aufgezeigt, wo wir noch wirklich auch Potenzial haben und möchte auch nochmal darauf hinweisen. Also eine Debatte über eine Erhöhung des Renteneintrittsalters zu führen in der Situation, in der wir wirklich immer noch nennenswert große Bevölkerungsteile haben, die das Renteneintrittsalter überhaupt nicht erreichen. Ja, wenn man sich die Bestandszahlen auch bei den Erwerbsminderungsrentnern und Rentnern anschaut, die halte ich für ziemlich unglücklich auch an der Stelle. Und gerade in der Situation, in der wir im Moment sind, wo die Menschen eh verunsichert sind, dass wir dann durch solche Debatten noch mehr Verunsicherung schaffen, das ist das, was mich wirklich auch ein Stück weit ärgert.
Da sprechen Sie vermutlich unserem Hörer Axel Janssen aus dem Herzen, der uns aus Altensteig-Spielbert geschrieben hat und als Schreiner und Bestatter arbeitet. Und er schreibt, er lädt alle Herrschaften, die ja womöglich als Akademiker ihr Geld verdienen, zu einem Praktikum ein. Dann können sie beurteilen, ob sie einen dieser Berufe mit 70 noch ausführen können und wollen. Auf der anderen Seite, ich möchte das auch nochmal aufgreifen, was Sie ja beide geschildert haben, Jutta Schmitz-Kiesler und Tanja Marschallett, dass eben viele es gar nicht bis zu 64 schaffen, beziehungsweise dann 67, dass der Rentenzugang bei 64 im Moment liegt. Wir haben Hörerinnen und Hörer, die uns auch geschrieben haben, es gibt ja viele, die wollen länger arbeiten, aber werden mit Mitte 40, 50 schon zum alten Eisen gezählt, womöglich dann bald in Frührente geschickt. Die älteren Arbeitnehmer sind mitunter nicht die gefragtesten, muss man ja sagen, Mitarbeitenden. Reden wir vielleicht auch über eine Maßnahme, die theoretisch gewollt, aber praktisch noch nicht in den Köpfen vieler Führungskräfte angekommen ist? Vielleicht Gunter Schnabel als Wirtschaftswissenschaftler. Ist das so, dass es in der Praxis noch nicht so gut funktioniert?
Dass die Menschen länger arbeiten, wollen Sie damit sagen? Ja, oder dass breitere Teile der Bevölkerung mit in den Arbeitsprozess mit einbezogen werden?
Genau das, dass breite Teile der Bevölkerung in den Arbeitsprozess eingebunden werden, wo sie doch noch arbeiten können, aber möglicherweise gar nicht mehr so gefragt sind.
Ja, also ich glaube, die Tatsache, dass ältere Arbeitnehmer gar nicht mehr so gefragt sind, ist vielleicht ein Argument aus älteren Zeiten. Also wir hatten ja lange eine Zeit in Deutschland, wo es eine hohe Arbeitslosigkeit gab. Und wenn die Arbeitslosigkeit hoch ist und ein hohes Angebot auf dem Arbeitsmarkt besteht, dann ist vielleicht aus Sicht der Unternehmen es attraktiver, jüngere Menschen einzustellen, insbesondere wenn die Arbeitskraft jüngerer Menschen billiger ist als die Arbeitskraft älterer Menschen. Ich glaube, heute beobachten wir in der aktuellen Diskussion, dass die Unternehmen durchaus sich bemühen, die älteren Arbeitnehmer im Unternehmen zu halten. Allerdings widerspricht dem oft noch die Politik. Also wir erinnern uns vielleicht, dass wir eine Diskussion um die Rente mit 63 hatten, also dass der Staat durchaus ganz klar Anreize gesetzt hat, jetzt früher in Rente zu gehen und aus dem Arbeitsprozess auszusteigen. Das ist auch was ich persönlich erlebt habe bei einer Mitarbeiterin an meinem Institut, die sich dezidiert entschieden hat, früher in Rente zu gehen durch die Anreize des Staates. Und dann wäre es vielleicht auch ein Schritt, der von der Politik gemacht werden müsste, dass der Staat solche Anreize nicht mehr gibt.
Entschuldigung, Herr Tanja
Marschallette, ne?
Nee, Jutta Schmitz-Kiesler, okay. Wenn ich da kurz einhaken darf. Wenn Sie so eine Aufzählung liefern, dann sollten Sie vollständig bleiben. Denn die Rente mit 67 ist ja nur eine von vielen verabschiedeten Rentenmaßnahmen der letzten Legislatur. Und der Gesetzgeber hat sich nach meinem Eindruck sehr bemüht, hier viele Rahmenbedingungen zu schaffen, die es Unternehmen möglich macht, Ältere länger zu beschäftigen. Zu erwähnen ist besonders die Befristungsmöglichkeiten im Ruhestand. Also, dass man eben Ältere einfach befristen kann, entweder übers Teilzeit- und Befristungsgesetz oder eben auch über diesen Zusatz zum Kündigungsschutzgesetz, dass man den Renteneintritt gegebenenfalls auch mehrfach hinausschieben kann. Das ist mit dem Rentenversicherungsleistungsverwässerungsgesetz, langes Wort, 2014 beschlossen worden. Aber das zielte darauf ab, dass Unternehmen, wenn sie Fachkräfte halten wollen, denen gute Angebote machen können. Und genauso sieht die Rentenversicherung das vor. Da gibt es schon seit Jahren die Möglichkeit, Zuschläge zu erwerben, wenn man den Renteneintritt hinausschiebt, also nicht zur Regelaltersgrenze in Rente geht. Und zwar 0,5% pro Monat, das ist gar nicht mal wenig. Also insofern denke ich, der Eindruck, der Arbeitsmarkt sei zu sehr reguliert oder sei in der Hinsicht reguliert, dass die Arbeitskräfte eher ausgesteuert werden, das lässt sich nicht halten, wenn man die vielfältigen Möglichkeiten anschaut. Aber es ist in der Tat schade, finde ich auch, dass heute kein Arbeitgebervertreter da ist, mit dem man diskutieren kann, warum diese vielfältigen und auch neuen Möglichkeiten in der betrieblichen Praxis, das ist auch mein Eindruck, nicht genutzt werden, wo die Vorbehalte sind oder wo man vielleicht auch konstruktiv zusammenarbeiten kann, um diese Maßnahmen bekannt zu machen und dann auch dazu zu bringen, dass sie genutzt werden.
Ja, wirklich schade. Wie Sie schon sagen, Arbeitgebervertreter war eingeladen, hatte auch zugesagt, musste aber tatsächlich absagen. Und wirklich aus gutem Grund an dieser Stelle sei das auch nochmal betont. Nichtsdestotrotz, das ist auch etwas, was unsere Hörerinnen und Hörer schreiben, dass es auch an den Arbeitgebern zum Teil liegt, dass die Menschen nicht länger arbeiten. Zum Beispiel Kerstin Schröder aus Landshut. Ein Problem ist die Arbeitssuche von Älteren offenbar, denn während sich wohlhabende Dauerbeschäftigte auch im Alter noch auf ihr berufliches Netzwerk stützen können, scheinen Arbeitssuchende sogar nach Auskunft des Jobcenters ab 50 keine Chance mehr zu haben, dass sie einkommliche Arbeit überhaupt bekommen. Das heißt, schwer vermittelbar, wohl offensichtlich sind nach Erfahrung dieser Hörerin. Und wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Georg von Zitzewitz, der uns aus Karlsruhe angerufen hat. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns, dass Sie uns angerufen haben. Gefährdeter Wohlstand, müssen wir zukünftig mehr und länger arbeiten? Was sagen Sie?
Das ergibt die reine Statistik für mich. Ich hatte schon im Vorgespräch gesagt, ich habe mir die Statistik mal angeschaut. 1950 ist der Deutsche im Durchschnitt mit 64,6 Jahren in Rente gegangen. 2020 war das durchschnittliche Renteneintrittsalter 64,2 Jahre, also 0,4 Jahre weniger. Also anders, als das gerne in der Presse und überall in der Politik kolportiert wird, arbeiten wir nicht länger, sondern kürzer. Und auf der anderen Seite haben wir definitiv eine Lebenserwartungszeit, die sich inzwischen um 15 Jahre erhöht hat. Das heißt, 1950 hat ein Rentenempfänger im Schnitt noch etwas über 2 Jahre die Rentenleistung empfangen. Und wenn wir uns heute angucken, dass mit dem Geburtsjahrgang 2020 wir bei Männern 78,9, bei Frauen 83,6 Jahre erwarten, also im Schnitt über die Gesamtbevölkerung 81,3, dann haben wir heute, hätten wir dann eine Rentenerwartung von 17 Jahren. Das heißt, wir sind fast verachtfacht in der Zeit, die wir Rente beziehen im Durchschnitt, ohne dass wir deswegen länger in die Rente einzahlen. Das heißt, unsere Enkel, Urenkel werden 80% ihres Bruttos einzahlen müssen in die Rente, nur damit die Rentenempfänger nach wie vor Rente kriegen. Wovon dann noch ein Leben finanziert werden soll, bleibt fraglich. Die andere Alternative ist nur, dass wir die Renten entweder deutlich reduzieren, dass wir sagen, okay, ihr habt nur so viel eingezahlt, dann könnt ihr auch entsprechend wenig Rente nur kriegen. Das ist nicht tatsächlich das, was sich jeder vorstellt. Oder wir haben die Option, tatsächlich Arbeitszeit und Rentenzeit in einem auskömmlichen Verhältnis zu organisieren. Was heißen würde, wenn wir deutlich länger leben, dann müssen wir entsprechend auch deutlich länger arbeiten. Das ist eine Mathematik.
Jörg von Zitzewitz, das waren recht viele Zahlen, die ich auch hier natürlich nicht alle nachhalten kann. Aber wenn ich Sie frage, ob Sie länger arbeiten wollen und arbeiten werden, dann gehört natürlich die Frage dazu, was Sie arbeiten.
Ich bin als Energieberater tätig oder Energiekostenberater tätig. Das heißt, ich habe den Vorteil, dass ich nicht körperlich arbeiten muss, weil man ja gerne sagt, Menschen, die sehr hart körperlich arbeiten, sei es der Fliesenleger, der Maurer, den man vielleicht dann tatsächlich nicht mal mit 75 zumuten kann, auf den Knien rumzurutschen, habe ich volles Verständnis dafür. Auf der anderen Seite geht der Handwerker typischerweise auch mit 16, 17, 18 ins Berufsleben. Der hat also, wenn er tatsächlich die 65 erreicht hat, hat er 45 Jahre eingezahlt. Wenn wir heute sagen, wir erhöhen auch bei dem das Alter der Arbeitszeit um 5 Jahre, dann bin ich der Meinung, bei unserer Gesundheitsversorgung ist auch das machbar. Und dann kommen wir auf 50 Jahre Arbeitszeit. Dann hätten wir also immer noch irgendwo 10 Jahre, 12 Jahre, die er Rente bezieht. Damit sind wir immer noch beim Sechsfachen dessen, was er 1950 bei selber Lebensarbeitszeit an Rente gehalten hätte. Und dieser Faktor 5, der aus der Rentenkasse entnommen wird, der muss irgendwo herkommen und der kann nur durch Arbeitsleistung eingezahlt werden.
Ich gebe das mal in die Runde. Wie gesagt, waren viele Zahlen, aber unterm Strich geht es Ihnen ja darum, dass wir älter werden, insofern auch möglicherweise länger arbeiten müssen, um den nachfolgenden Generationen das nicht alles aufzubürden. Und die Frage ist ja auch, werden wir, wenn wir älter werden, auch gesünder älter. Auch da gibt es sicher Zahlen und Daten zu. Ich frage mal Tanja Mascher-Lett als SPD-Abgeordnete und rentenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Nach dem, was Sie von unserem Hörer Georg von Zitzewitz da alles gehört haben, was würden Sie sagen? Es ist auf jeden Fall ja nicht abzustreiten, dass wir älter werden und dass insofern auch die Rentenkassen entsprechend belastet werden. Ist das unweigerlich also die Antwort, länger arbeiten, egal wie, ob mit Flexi-Rente oder mit tatsächlich den Arbeitsplatz altersgerechter zu machen. Aber um das länger arbeiten kommen wir nicht drum rum.
Also nochmal, ich glaube, es gibt schon eine Reihe an Leuten, die sich vorstellen können, auch länger zu arbeiten. Und wir versuchen eben, und Frau Schmitz-Kiesler hat das ja auch nochmal sehr deutlich gesagt, wir versuchen schon seit einiger Zeit, die Bedingungen dafür zu verbessern und auch Anreize zu schaffen. Aber meine Grundvorstellung ist ja erstmal, dass wenn jemand 45 Jahre gearbeitet hat und dann in Rente geht, dass er dann auch noch was von seiner Rente hat. Also ich möchte nicht, dass wir die Leute in Rente schicken, dass sie dann im Prinzip so kaputt sind, dass sie mit ihrem Ruhestand nicht mehr wirklich viel anfangen können. Und ich kenne nun wirklich viele, die körperlich hart gearbeitet haben, die sagen, also das geht gar nicht länger. Ich möchte aber auch noch mal darauf hinweisen, wenn man sich die Zahlen anschaut, was die Zugänge bei den Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentnern betrifft, ja. Es geht nicht mehr nur um das Körperliche, um die körperlichen Problematiken, sondern es geht inzwischen, und das wissen Sie ja auch, dass wir eine starke Zunahme bei den psychischen Erkrankungen haben. Und das sind dann eben nicht die, die körperlich schwer arbeiten, sondern es sind dann eben auch viele Leute, die einfach nur richtig viel Stress auf der Arbeit haben. Und wir haben uns als Koalition vorgenommen, tatsächlich das Thema Prävention und Reha nochmal viel, viel stärker in Fokus zu nehmen, weil wir wollen tatsächlich, dass die Leute gesund arbeiten können und dann eben auch noch möglichst gesund in Rente gehen können. Und ich glaube, da haben wir noch viel Potenzial. Also wir werden einen nationalen Aktionsplan, was Reha und Prävention betrifft, auf den Weg bringen. Wir wollen auch, dass sich die Sozialversicherungsträger zu Kooperationsvereinbarungen zusammenfinden und uns wirklich auch anschauen, wo im Arbeitsprozess auch noch Maßnahmen notwendig sind, um Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz auch noch zu verbessern. Weil wie gesagt, also ich glaube, es kann nicht unser Anspruch sein, dass wenn die Menschen eben gearbeitet haben, viele, viele Jahre, dass sie dann in Rente gehen und wirklich nichts mehr von dem haben, was sie wirklich auch über all die Jahre geleistet haben. Ich finde, das ist ein Grund, also das ist wirklich auch ein Recht und es ist auch ein Versprechen des Sozialstaats.
Also gesund in Rente gehen, das ist sicher was, was wir uns alle wünschen. Georg von Zitzewitz, erstmal herzlichen Dank, dass Sie uns diese vielen Informationen hier mit reingegeben haben. Jörg Fittkau ist in der Leitung, der uns aus Dortmund anruft. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, mein Punkt wäre, mal zur Diskussion zu stellen, ob man nicht dadurch auch mehr Rentengerechtigkeit schaffen kann, indem man alle in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen lässt. Es gibt ja heute so viele Verbände und Berufsverbände, die in ihre eigene Rentenkasse einzahlen und vergleichsweise viel mehr rausbekommen, weil natürlich die gesetzliche Kasse leer ist, weil die Gutverdienenden alle in ihre eigenen Rentenkassen zahlen. Die Architekten, die Apotheker, die Ärzte etc. etc. Das können wir endlos fortsetzen. Da kann man sich ja nicht ernsthaft wundern, dass die gesetzliche Rente leer ist. Ich kann Ihnen ja ein eigenes Beispiel hier aus meiner Familie sagen. Ich habe Jura studiert, habe nach dem ersten Staatsexamen bin ich in die Industrie gewechselt. Meine Frau hat das zweite Staatsexamen gemacht, wird übers Anwaltsversorgungswerk vergütet. Ich habe in die gesetzliche notwendigerweise eingezahlt, weil ich für die Anwaltsversorgungskammer nicht in Betracht komme. Ohne jetzt Beträge zu nennen, kann ich Ihnen sagen, die Rentenerwartung meiner Frau ist um ein Drittel höher als meine, obwohl ich mehr eingezahlt habe.
Auch ein Vorschlag, der sicherlich diskussionswürdig ist, Tanja Marschallett, dass mehr Menschen in die gesetzliche Rente einzahlen, auch das ist eine Idee der SPD. Die Vorstellung von Jörg Fittgau, eine Möglichkeit, die Sie politisch anfassen wollen?
Ja, ich habe das ja vorhin schon mal erläutert. Also wir als SPD haben das Thema erwerbstätigen Versicherung ja schon seit vielen Jahren in unserem Programm und würden uns natürlich wünschen, dass wir das auch, dass wir dazu kämen, das auch umzusetzen. Ja, aber es ist natürlich in der mit den Koalitionspartnern nicht so einfach jetzt zu sagen, wir machen das. Wir fangen aber jetzt schon mal an, dass wir sagen, wir wollen, dass die Selbstständigen auch in die Rentenversicherung einzahlen. Also dass es eben auch da zu einer Versicherungs- oder einer größeren Versicherungspflicht kommt, weil wir gerade bei den Selbstständigen oder bei vielen kleinen Selbstständigen eben auch erleben, die dann nicht ordentlich eingezahlt haben in eine Rentenversicherung, die dann zum Ende des Berufslebens dastehen und wirklich dann auch von der Grundsicherung leben. Ja. Mhm. Und das ist ein erster Ansatz. Also da werden wir jetzt auch in dieser Legislatur natürlich das in Angriff nehmen. Steht im Koalitionsvertrag. Ich würde mir wünschen, wie gesagt, dass wir gerade auch bei den Abgeordneten dazu kämen, dass die auch in die Rentenversicherung einzahlen. Auch wenn das jetzt nicht die große Masse ist, wäre das, glaube ich, aber vom Symbol her.
Die Forderung, dass Beamten ganz mit einzahlen, gut, die ist schon lange im Raum.
Dass die Beamten mit einzahlen. Was man aber natürlich fairerweise auch dazu sagen muss, wenn wir sagen, wir beziehen die Beamtinnen und Beamten mit ein, die zahlen ja dann auch ein, aber die erwerben natürlich ja dann auch die entsprechenden Rentenansprüche. Ja. Also da das wird häufig dann nicht mit dazu gesagt. Also das heißt, wenn wir wissen, dass die Beamtenbesoldungen natürlich ein Stück weit teilweise auch höher sind, dass das eben natürlich auch zu höheren Rentenansprüchen führt. Also da muss man an der Stelle natürlich dann auch drüber diskutieren. Aber es gibt ja Länder, die es uns durchaus vormachen. Also in Österreich gibt es ja ein anderes System.
Jörg Fittgau, erstmal herzlichen Dank nach Dortmund. Jutta Schmitz-Kiesler, Sie arbeiten am Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen. Auch nochmal als Soziologin angesprochen, die Rentengerechtigkeit, das ist ja auch ein ganz großes Thema. Wenn wir sagen, müssen wir zukünftig mehr und länger arbeiten, geht es darum, in die Rentenkasse einzuzahlen. Aber es geht eben auch um die Frage, wie können wir Renten sichern? Stichwort Rentengerechtigkeit. Wäre das ein Konzept, was wir gerade von Jörg Fittgau gehört haben, was in diese Richtung gehen würde?
Also zunächst mal ist gegen diese Idee nichts einzuwenden. Aber an einer Stelle würde ich Herrn Fittgau gerne widersprechen, nämlich dem Eindruck, die gesetzliche Rente sei leer. Das hat er in so einem Nebensatz erwähnt. Und das ist ein Eindruck, der auch oft erzeugt wird in der Debatte. Aber das stimmt überhaupt nicht. Wenn man sich anschaut, wie sich die Finanzen der gesetzlichen Rente in den letzten Jahren entwickelt hat, dann war das sehr positiv. Die Rücklage ist gewachsen. Und zwar in der Art gewachsen, dass die Beitragssätze dreimal abgesenkt werden mussten. Das ist immer dann der Fall, wenn die gesetzliche Rentenversicherung so viel mehr einnimmt, als sie ausgibt. Dann gibt es eben ein Gesetz, das vorsieht, dass man dann eben die Erwerbstätigen entlastet durch eine Beitragssatzsenkung. Das ist in den letzten 10 Jahren passiert um einen satten Prozentpunkt. Also dass jetzt gerade die Rente mit dem Rücken zur Wand stünde, das ist, wenn man in die Daten guckt, überhaupt nicht geboten. Das ist vielleicht ein erster Fehlschluss, mit dem man mal aufräumen sollte. Mhm. Und der zweite Fehlschluss, finde ich, dieses Gerechtigkeitsargument ist wirklich wichtig. Aber Sie sprechen mit Gerechtigkeit ja nicht die Frage an nach einem Bezug gerechte Rente für vorher geleistete Arbeit. Das ist ein Diskurs, den wir führen müssen. Stimmt dieses Verhältnis überhaupt noch unter den jetzigen Bedingungen der Rentenberechnung? Sondern Sie sprechen ja ganz dezidiert an die Gerechtigkeit im Sinne der Generationen. Und okay. Rentengerechtigkeit im Sinne der Generationen ist Kohortengerechtigkeit. Also die Frage, ob diejenigen, die in die Rente nachrücken, zu genauso guten Bedingungen ihre Rente beziehen, wie diejenigen, die jetzt schon eine Rente haben. Und da ist dieser Vorschlag, auf 70 zu erhöhen, eben genau nicht generationengerecht. Weil der Umstand, der sich für die Jüngeren ergeben würde, wäre ja, sie müssten länger arbeiten, mehr einzahlen und weniger hätten eine verkürzte Rentenbezugsdauer, also würden weniger lang was rauskriegen. Im Vergleich zu denjenigen, die dann jetzt schon in Rente sind, also die früher in Rente gehen konnten, wäre das ein Minusgeschäft. Ich verstehe das oft nicht, warum das in der Debatte genau andersrum verkauft wird. Denn das ist sicherlich nicht generationengerecht gedacht.
Ich würde gerne aber doch auf den Punkt kommen, den Sie eingangs angesprochen haben, nämlich, dass die Rentenkassen relativ gefüllt sind. Wir leben aber gerade ja in einer sehr angespannten Situation. Gunter Schnabel als Wirtschaftswissenschaftler. Hier auch bei uns im Programm sprechen wir täglich über die Folgen der Inflation, der Teuerungen im Energiebereich. Das macht ja auch etwas mit dem Sozialsystem, nämlich was?
Ja, also im Wesentlichen, was ich raushöre jetzt gerade vom Beitrag von Frau Machelet, ist ja, dass sie immer mehr Ressourcen für die Sozialsysteme, insbesondere für das Rentensystem, mobilisieren will, um das Wohlstandsversprechen, wie sie es genannt hat, aufrecht zu erhalten. Und vielleicht kurz, bevor ich auf dieses Inflationsthema komme, noch ein Thema zu den gefüllten Rentenkassen. Naja, die Rentenkassen.
Ja, so viel Zeit habe ich nicht, dann müssen wir nach den Nachrichten weitermachen.
Gut, weil wir 112 Milliarden Euro Zuschüsse planen für die Rentenversicherung für 2023. Also das System muss schon stark subventioniert werden. Ja, soll ich jetzt noch auf die Inflation eingehen?
Nee, ich würde sagen, wir schieben es, hören dann ausführlich nochmal von Ihnen die Zusammenhänge nach den Nachrichten. 00800 446 4464, wenn Sie sich beteiligen möchten an dieser Sendung. Gefährdeter Wohlstand, müssen wir zukünftig mehr und länger arbeiten? Das ist die Frage, der wir heute nachgehen. 00800 446 4464, können Sie weiterhin noch anrufen, wenn Sie mit dabei sein wollen.
Deutschlandfunk. Agenda.
Weiterhin mit Petra Einsminger am Mikrofon. Müssen wir zukünftig mehr und länger arbeiten? Das ist die Frage, der wir nachgehen. Unter anderem mit Tanja Machalet. Sie ist Diplom-Volkswirtin und für die SPD rentenpolitische Sprecherin der Fraktion im Deutschen Bundestag. Jutta Schmitz-Kiesler ist dabei vom Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen. Und Gunter Schnabel, Wirtschaftswissenschaftler, Professor für Wirtschaftspolitik und internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Leipzig. Und Sie können weiter uns anrufen, 0800 446 4464, wählen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Vor den Nachrichten haben wir kurz angesprochen, dass wir ja im Moment auch noch die Probleme der Inflation bewältigen müssen, also die Folgen der Teuerungen im Energiebereich, in den Lebenshaltungskosten. Gunter Schnabel hatte angesetzt, als Wirtschaftswissenschaftler uns mal zu erklären, was das auch mit den Sozialsystemen macht, nämlich was?
Ja, also das Versprechen des Sozialstaates basiert ja auf einer leistungsfähigen Wirtschaft. Und die leistungsfähige Wirtschaft, die wird jetzt unter anderem durch die Inflation eingeschränkt. Die Preise steigen sehr, sehr stark. Das hat natürlich auch mit dem Konflikt in der Ukraine zu tun, hat aber auch viel mit der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank zu tun, die ja seit vielen Jahren sehr, sehr expansiv ist und unter anderem auch im großen Umfang deutsche Staatsanleihen gekauft hat. Und diese Inflation, die stört jetzt den Wirtschaftsprozess, weil die Unternehmen nicht mehr planen können. Sie können nicht mehr so gut investieren, weil sie die Preise in der Zukunft weniger gut voraussehen können. Und wenn die Investitionen zurückgehen, dann geht auch das Wachstum zurück. Und wir wissen auch, dass die hohen Inflationsraten jetzt sehr, sehr stark die Kaufkraft der Bürger absenken. Und dann werden die Bürger weniger konsumieren, sie müssen sich einschränken. Und das wird natürlich auch zu einem Rückgang des Wirtschaftswachstums führen. Und damit wird generell die Basis, die Besteuerungsbasis, also sie müssen ja, um die Sozialsysteme zu finanzieren, um das Rentensystem zu finanzieren, müssen sie Sozialbeiträge erheben, die als Anteil des Einkommens berechnet werden und von den Angestellten, von den Arbeitnehmern und von den Arbeitgebern abgeführt werden. Aber sie müssen auch Steuern zahlen. Und wenn das Rentensystem aufrechterhalten wird, dadurch, dass Steuermittel der gesetzlichen Rentenversicherung zugeführt werden, dann belastet das natürlich auch die Bürger. Und Umfragen und ein Überblick über die Belastung der Bürger mit Steuern und Sozialbeiträgen zeigen, dass Deutschland schon ganz, ganz, ganz weit oben steht in diesem Ranking. Und damit wird natürlich auch durch die Steuern und Sozialbeiträge die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft eingeschränkt. Und vielleicht ist es auch so, dass die Zuschüsse zu den Sozialsystemen über dem Bundeshaushalt schon lange nur deshalb nur möglich ist, weil die Europäische Zentralbank im großen Umfang deutsche Staatsanleihen kauft. Und aus dieser Sicht ist der Sozialstaat aus meiner Sicht schon sehr lange an seine Grenzen gestoßen. Und man muss sich eher darüber Gedanken machen, wie man den Sozialstaat effizienter machen kann, anstatt man sich Gedanken macht, wie man den Sozialstaat immer weiter ausweiten kann.
Sozialstaat effizienter machen. Ich möchte aber noch mal kurz dabei bleiben. Inflation, demografischer Wandel, Fachkräftemangel, darüber haben wir schon gesprochen. Energiekrise, wie gefährlich ist da auch das aktuelle Zusammenspiel dieser verschiedenen Faktoren?
Ja, jetzt kommen viele Faktoren zusammen. Und je mehr Faktoren zusammenkommen, desto mehr ist natürlich auch die Basis unseres Sozialstaates gefährdet. Und das ist was, was wir jetzt ganz klar beobachten. Und wir müssen auch sehen, dass die zunehmende Regulierung, die wir beobachten, also zunehmende Berichtspflichten von Unternehmen und Banken, immer stärkere Umweltstandards, Lieferkettengesetze, die wir auf den Weg gebracht haben, die haben natürlich sehr klare soziale Ziele, schränken aber auch die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft sehr stark ein. Und das erleben wir jetzt. Also es wird immer deutlicher, dass der Wohlstand verfällt. Und je mehr der Wohlstand verfällt, und das äußert sich am deutlichsten jetzt in den hohen Inflationsraten, desto weniger leicht ist natürlich auch, das gesetzliche Rentensystem zu finanzieren.
Das auch nochmal in die Runde. Das gesetzliche Rentensystem ist also sehr fragil, wenn wir dem folgen, was Gunter Schnabel uns da gerade skizziert hat. Tanja Machalet, das hat die Politik auf dem Schirm. Da haben Sie schon gesagt, es gibt viele Maßnahmen, aber dieses Aufgeblasene, dieses immer mehr reinstecken in die Rentenkasse, die subventioniert wird, das ist vermutlich auch etwas, was ohne das geht es nicht im Moment, oder?
Naja, wir haben in der Tat Leistungen in der Rentenversicherung, wo ich mir durchaus gewünscht hätte und auch hätte vorstellen können, dass wir die nicht aus der Rentenversicherung finanzieren. Also das Stichwort Mütterrente, da hatten wir ja auch eine andere Vorstellung damals. Ja, aber ich möchte trotzdem nochmal auch auf den Schnabel auch an der Stelle nochmal widersprechen. Also ich glaube schon, dass wir als Sozialstaat immer noch sehr, sehr leistungsfähig sind. Und man muss auch immer ziemlich genau schauen, wo gerade die schwerwiegendsten Probleme sind. Ja, also ich kann ganz klar sagen, ich lebe in einer Einkommensklasse, also ich bin im Moment eigentlich am wenigsten betroffen von all den Belastungen. Also wir haben schon seit einer geraumer Zeit alle energetischen Maßnahmen umgesetzt, die jetzt auch sich bezahlt machen sozusagen. Aber es gibt ja natürlich eben einen ganz großen Bevölkerungsteil, die eben tatsächlich belastet sind. Und ich finde, da muss man auch immer noch mal sagen, also das kann man nicht pauschalieren, sondern man muss wirklich auch dann noch mal schauen, wie ist denn eigentlich der Wohlstand verteilt in Deutschland. Und da kann man natürlich auch über das Steuersystem reden. Also wenn Herr Schnabel sagt, die Belastung ist so groß, ja, man muss sich dann auch angucken, bei wem ist die Belastung groß. Ich meine, ich sage jetzt mal, eine steuerpolitische Debatte würde wahrscheinlich an der Stelle jetzt zu weit führen, aber pauschal zu sagen, der Wohlstand ist gefährdet, die Belastung ist so, sehe ich nicht so. Und ich glaube, die Vergangenheit hat auch gezeigt, dass wir wirklich als Sozialstaat leistungsfähig sind. Über Verbesserungen im System kann man immer sprechen, über mehr Effizienz. Also da sind wir jetzt auch gerade dabei, das Stichwort Bürgergeld, also wo es auch eher darum geht, nochmal bürokratische Entlastungen, Belastungen zu reduzieren. Also das schon, aber ich würde da jetzt das nicht so pessimistisch sehen und sagen, dass der Wohlstand jetzt generell gefährdet ist. Im Übrigen, da sehe ich derzeit, und da haben wir ja auch angefangen mit der Diskussion, das allergrößte Problem und die allergrößte, also ich sage jetzt mal, den größten Engpass, das sind im Moment für mich tatsächlich die Fachkräfte. Ja, und da sieht man ja auch, wenn wir jetzt sagen, wir wollen all diese Maßnahmen auf den Weg bringen, was Ausbau der erneuerbaren Energien betrifft und so weiter. Das können wir ja auch nur machen, wenn wir die entsprechenden Leute dafür haben. Und deswegen müssen wir an der Stelle, glaube ich, wirklich jetzt möglichst schnell einfach das aufholen, was wir in der Vergangenheit verschlafen haben, versäumt haben, wie auch immer. Stichwort ein modernes Zuwanderungsgesetz. Also, dass wir wirklich da auch die Zugänge deutlich erleichtern, dass wir die Leute auch schneller bekommen. Das wäre für mich schon nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Auf die Zuwanderung. Herr Schnabel, ja, ich möchte Sie nämlich auch noch was anderes fragen, was ein Hörer hier uns reingegeben hat, Wolf Kiesewetter, der nämlich fragte, was ist eigentlich unter Wohlstand zu verstehen? Welche Bedeutung hat Wohlstand für uns? Was würden Sie sagen?
Also ich glaube, Wohlstand, so wie er in Deutschland in den 50er und 60er Jahren entstanden ist, der hatte im Wesentlichen zwei wichtige Auswirkungen. Erstens, das Lohnniveau ist sehr stark angestiegen. Also die Leute konnten sich mehr leisten für die Arbeit, die sie erbracht haben. In der Regel sind die Arbeitszeiten auch noch gefallen in dieser Zeit. Und der zweite Faktor, wir haben die soziale Sicherung sehr stark ausgebaut. Also ich glaube, wenig Staaten auf der Welt, und das hat Frau Machalet ja auch gesagt, haben so ein leistungsfähiges Sozialsystem. Und dadurch, daraus definiert sich für mich auch der Wohlstand. Auch wir haben ein sehr gutes Bildungssystem für die jungen Menschen. Wir haben die Ausbildungszeiten für die jungen Menschen auch sehr stark verlängert. Auch das ist eine Auswirkung des Wohlstandes. Und wir haben natürlich auch ein sehr, sehr leistungsfähiges gesetzliches Krankenversicherungssystem, also Gesundheitssystem. Und wenn wir die Basis des Wohlstands untergraben, dann untergraben wir ja sowohl das Lohnniveau, ja, und wir haben jetzt nach Prognose der Deutschen Bundesbank eine erwartete Inflationsrate von 10%, ja, und das bedeutet auch, dass die Kaufkraft der Renten, die aus dem gesetzlichen Rentenversicherungssystem ausgezahlt werden, um 10% sinken wird. Ja, und das müssen Sie erstmal ausgleichen. Und Sie können das eigentlich nicht dadurch ausgleichen, dass Sie die Sozialleistungen dadurch ausweiten, dass der Staat mehr Schulden macht und die vom Staat emittierten Staatsanleihen dann von der Europäischen Zentralbank gekauft werden, weil dann steigt der Inflationsdruck noch weiter. Und zum Fachkräftemangel und zur Zuwanderung, also man hört ja ganz oft, dass die Politik intendiert, diesen Fachkräftemangel durch Zuwanderung zu bekämpfen. Aber es ist eben auch so, dass wir, ich habe es schon gesagt, eins der höchsten Belastungsniveau bei den Steuern und den Sozialabgaben haben auf der Welt. Und das beschränkt natürlich auch die Zuwanderung von Fachkräften. Wenn eine gute Fachkraft die Möglichkeit hat, in die Schweiz zuzuwandern oder nach Deutschland, dann wird sie sich wahrscheinlich für die Schweiz entscheiden. Also auch da stehen wir im Wettbewerb mit anderen Ländern und schon dadurch haben wir dann eine Beschränkung, die Belastung durch Steuern und Sozialausgaben immer weiter nach oben zu schrauben.
Und auch an dieser Ausführung merkt man, wie komplex dieses Thema ist. Da kommt man von einem immer wieder zum anderen. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, dem ich das Wort geben möchte. Georg Quedner ist in der Leitung aus Lingen. Habe ich den Namen richtig ausgesprochen? Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, Georg Quedner aus Lingen. Ist richtig.
Wunderbar.
Ich möchte gerne dazulernen, so sage ich mal einfach. Und zwar, mir fallen folgende Dinge auf. Und ich hatte das schon mal geschrieben. Und zwar, ein Aspekt, der gesagt worden ist, den ich nur unterstreichen kann. Wenn alle in die gesetzliche Rente einzahlen würden, wirklich alle, hätten wir die Rentenproblematik gar nicht, die uns immer wieder vor Augen geführt wird. Ein zweiter Punkt. Für mich wird immer in der Rentendiskussion unterschlagen, dass hinsichtlich des demografischen Wandels, der wirklich immer als sehr bedrohlich in Szene gesetzt wird, die Produktivität pro Arbeitsplatz, die in den letzten Jahrzehnten ja erheblich gestiegen ist, nahezu gar nicht in der Diskussion auftaucht. Das heißt also, es können weniger Menschen, tatsächlich mehr Menschen, die in Rente gehen, versorgen, wenn die gesetzliche Rente nicht allerdings systematisch zerstört würde. Also da hätte ich, falls das völlig falsch ist, möge man mich eines Besseren belehren. Dann noch ein Punkt, der mir wichtig erscheint. Solange Arbeit höher als Vermögen besteuert wird und dies nicht als Problem angesehen wird, brauchen wir uns bei vielen Problemen, die wir haben, nicht wundern. Und das trägt auch zu einer Spaltung unserer Gesellschaft bei. Da können wir uns das vormachen, wie wir wollen. Und dann als letztes nochmal Generationengerechtigkeit. Wer davon redet, muss auch über Vermögensgerechtigkeit sprechen. Und er muss natürlich auch über den Niedriglohnsektor, den größten, den wir in Europa haben, und natürlich in dem zusammen auch über den Abbau des Sozialstaates sprechen. Ist jetzt ziemlich geballt, viel auf einmal. Aber ich dachte, diese Punkte, die fehlt mir in der Diskussion. Und das war mir wichtig, das wollte ich gerne einbringen. Das war's.
Sie selber, würden Sie sagen, Sie möchten gerne länger arbeiten?
Also mir persönlich, wenn ich fit bin und so weiter, mir geht es nicht darum, wenn mir die Arbeit Spaß und Freude macht, dann habe ich nichts dagegen, länger zu arbeiten. Aber es gibt viele Menschen, also ich kenne genügend Leute, was ich, die auf dem Bau sind etc., die können nicht mehr, die sind schon mit Mitte, Ende 50, die können nicht mehr, die sind kaputt, nicht weil sie keine Lust mehr zu arbeiten, die können nicht mehr. Und wenn die kein auskömmliches Einkommen haben, ja, sollen die dann alle in der Rente, wenn sie in Rente sind, in die Armut fallen und dann die ganzen Sorgen und Nöte, die dazukommen, die ganzen Existenzängste, die da sind, jetzt gerade durch die Krise, die wir haben. Ich glaube, wir müssen gewaltig aufpassen, was jetzt in der Politik, was überall passiert. Also ich sehe große Gefahren dahin, dass das, wenn das nicht vernünftig gemacht wird in der Politik, dass wir eine Richtung gehen, die wir vor 33 hatten, zu Ende der Weimarer Zeit. Wenn Menschen Existenzängste haben, dann ist auch die Demokratie in Gefahr. Also da mache ich mir wirklich Sorgen drum. Und ich finde, bei all den Problemen, die wir haben, dürfen wir das nicht aus dem Auge verlieren. Hört sich wie ein Appell an, aber mir ist es halt eben wichtig.
Ja, und das war auch ein flammender Appell. Vielen herzlichen Dank erstmal.
Ja, gerne.
Sie arbeiten als Diakon, lese ich da gerade noch von meiner Regie.
Ich bin unterwegs, ich arbeite in einer Suchtklinik, ich arbeite in einer großen Behinderteneinrichtung. Da könnte man auch die Frage stellen, wo bleiben Menschen mit Behinderung, auch Digitalisierung 4.0. Das sind alles Aspekte, mit denen ich mich auch befasse. Und da wird mir an vielen Stellen Angst und Bange, weil viele nach hinten runterfallen. Hören viele nicht gerne, aber das fehlt mir an so vielen Stellen. Teilhabegesetz führt jetzt zu weit. Aber das sind alles so Dinge.
Machen wir bestimmt auch noch eine Sendung so zu
Georg Klettner. Ja, gerne, aber das sind so Aspekte, wenn wir das auf den Blick verlieren und sage ich jetzt mal nur, was ich Klientelpolitik oder Vertreibung oder eben die alten hohlen Phrasen dreschen, ich sage das mal ein bisschen despektierlich, ja, dann brauchen wir nicht wundern, dass wir stehen bleiben oder dass wir da sind, wo wir sind. Also wir müssen uns bewegen und ich bin auch bereit, mich zu bewegen und einzuschränken. Das ist für mich nicht die Sache. Ich habe 3 Kinder und ich weiß, wo die Reise hingeht, habe ich zumindest eine Vermutung. Und ich möchte gerne, dass es unseren Generationen nach uns auch weiterhin gut geht. Das ist mir ein ganz wichtiger Aspekt und da, deswegen schreibe ich Ihnen auch oder setze mich für die Sachen im Rahmen meiner Tätigkeiten, die ich habe, ein, so gut es geht. Ja.
10 Minuten haben wir noch, um die vielen Punkte, die Sie uns reingegeben haben, hier in der Runde auch zu diskutieren. Danke erstmal, dass Sie uns angerufen haben bzw. uns geschrieben haben, Georg Klettner, und ich gebe 1, 2, 3 Punkte davon mal in die Runde. Also wenn alle in die gesetzliche Rente einzahlen würden, haben wir schon gesprochen, hätten wir die Rentenproblematik nicht. Da haben wir gehört von Tanja Machalet, die SPD hat da ein großes Interesse, jetzt erstmal die Selbstständigen reinzuholen. Schritt für Schritt in der Rentendiskussion wird unterschlagen, dass hinsichtlich des demografischen Wandels die Produktivität gestiegen ist, und zwar erheblich, sagt Herr Quittner. Gunter Schnabel, das ist wahrscheinlich, wenn Sie als Wirtschaftswissenschaftler draufschauen, richtig, oder?
Also ich würde sagen, wenn Sie alle in die Rentenkasse mit einbeziehen, können Sie grundsätzlich vielleicht das Problem abmildern. Allerdings verändern Sie den Trend nicht.
Aber Stichwort und, Produktivität wollte ich jetzt einfach nochmal weitergeben. Ja, also, dass wir tatsächlich also auch produktiver arbeiten.
Die Produktivität
arbeiten.
Sinkt aus meiner Sicht. Sie fällt nicht, sie sinkt. Also wir haben in den letzten Jahren, ich glaube, ich habe es mir kurz mal angeschaut, 10 Millionen zusätzliche Erwerbstätige und die Wirtschaftsleistung tendiert eher dazu zu schrumpfen als zu steigen. Also ich würde sagen, wir haben ganz klar eine sinkende Produktivität und dass wir eine sinkende Produktivität haben, liegt an meiner Sicht an zahlreichen Faktoren, die jetzt vom Staat ausgehen, also eine wachsende Belastung für die Leistungsträger, höhere Steuern und Sozialabgaben, dann aber auch die anhaltende Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank, die zugunsten von reichen Leuten umverteilt und die Belastungen insbesondere auf die jungen Leute schiebt. Und dann haben wir natürlich eine wuchernde Regulierung, die natürlich jetzt auch in den letzten 2 Jahren mit den Corona-Maßnahmen, jetzt auch den Sanktionen gegen die Ukraine, natürlich die Produktivität deutlich nach unten gebracht hat. Und das ist natürlich ein Trend, der sich mit den Lieferkettengesetzen und einer wachsenden Deglobalisierung fortsetzen könnte.
Der Punkt ist gesetzt.
Herr Schnabel, darf ich da kurz einhaken? Da muss ich wirklich widersprechen. Von einem sinkenden Bruttoinlandsprodukt auf eine sinkende Produktivität zu schließen, ist ja nicht so ganz zulässig. Man muss sich da die Lohnstückkosten angucken und die Produktivität pro Stunde. Und da gibt es in langfristigen Verlaufen durchaus Aufwärtstrend. Und jetzt ist eben die Frage, die Sie sich ja gestellt haben, ob die Belastung durch Beiträge und durch Steuern als Belastung zu fassen ist oder, wie man es ja auch lesen kann, als Entlastung zu fassen ist. Gerade in der jetzigen Krise hat der Sozialstaat gezeigt, dass er eingesprungen ist, massiv Kurzarbeit gefördert hat und damit die Wirtschaft in die Lage versetzt hat, jetzt auch wieder anzuziehen, also Menschen in Beschäftigung zu halten, deren Konsumverhalten auch beständig zu halten, so dass man jetzt eben wieder die Krise gemeinsam abfedern kann. So kann man ja die Belastungen und auch die Ausgaben des Sozialstaats auch lesen. Und das wird im internationalen Vergleich ja auch gemacht. Da wird Deutschland ja häufig, auch in der Finanzkrise 2019, als German Jobwunder zitiert. Das ist eben die andere Seite der Medaille. Und die Frage, die man stellen muss, und das hatte Herr Klinkner gerade auch angesprochen, ist nicht nur die nach Produktivität, sondern auch die nach Umverteilung. Was ist denn die Alternative?
Das wäre nämlich die Frage, die ich an Sie weitergegeben hätte, nämlich die nach Vermögensteuer, Niedriglohnsektor und sozialer Spaltung. Ja, wie blicken Sie darauf?
Naja, die Frage ist ja, was ist denn die Alternative zur gesetzlichen Rentenversicherung? Also was würde denn passieren, wenn man sagen würde, wir machen das nicht mehr, dass wir uns in einer Solidargemeinschaft zusammentun, also dass wir da zusammen wirtschaften, dass wir sagen, wir wollen auch zusammen Risiken gegeneinander abmildern. Wenn jemand krank wird, dann überbrücken wir das zusammen. Wenn jemand qua Geburt chronisch krank ist, dann versichern wir den hier zu den gleichen Kosten. Wir haben eine Behörde, die hat weniger Verwaltungskosten, also wir wirtschaften hier gemeinsam und verteilen dabei um. Das
ist
passiert
ja auch nicht
in der gesetzlichen
Stelle. Ne? Also das Sozialsystem an sich steht nicht in Frage.
Genau, aber was würde passieren, wenn man das zurückbaut? Die Menschen müssten sich auf dem Kapitalmarkt versichern zu den Bedingungen des Kapitalmarkts. Und für die Beschäftigten selber, also die Versicherten selber, wäre das natürlich eine Teuerung, weil da andere Bedingungen gelten als in unserem Sozialsystem. Also von einem Rückbau des Sozialsystems auf eine Entlastung der Bürgerinnen und Bürger zu schließen, halte ich für nicht zutreffend.
Aber Tatsache ist, dass seit Jahren und Jahrzehnten ja schon darüber gesprochen wird, ob es nicht mehrere Säulen geben muss im Rentensystem. Ja. Ich will nochmal zurückkommen auf das, was Herr Quidnow gerade gesagt hat, eben auch die Frage, was wird höher besteuert, Arbeit oder Vermögen? Können wir nicht aus diesen Töpfen auch möglicherweise noch Finanzierung machen? Vermögensteuer angesprochen, Niedriglohnsektor haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass wir sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze brauchen. Diese soziale Spaltung, die sonst droht, sehen Sie die auch?
Ja, wir sehen ganz klar in der Entwicklung der Einkommenslage, auch der Armutsentwicklung, dass sich hier die Situation zuspitzt, insbesondere im Alter. Die Armutsquote der Älteren hat rapide zugenommen in den letzten Jahren und das wird sie noch weiter tun unter den jetzigen Bedingungen, weil ja längst beschlossen wurde mit der Reform von 2001, dass das Leistungsniveau von der gesetzlichen Rente zurückgebaut wird. Das heißt, über dieses gesetzliche System kann man schon jetzt sehr viel weniger die Spaltung verhindern, weil das gesetzliche System keine Versorgung auf einem gleichbleibenden Niveau mehr gewährleistet für alle, sondern es ist, wie Sie es gerade angesprochen haben, im jetzigen System schon zwingend notwendig, auch betrieblich und privat vorzusorgen. Das passiert aber noch unterdurchschnittlich häufig. Nur die Hälfte aller Beschäftigten haben eine betriebliche Altersvorsorge oder erwerben da Anwartschaften. Wir wissen nicht, wie hoch die sind. Die Quote bei den privaten Verträgen ist noch sehr viel geringer und das auch rückläufig in den letzten Jahren. Und das versinnbildlich eigentlich ganz gut, dass die Menschen zutiefst verunsichert sind von der Situation, von dem, was sie im Alter zu erwarten haben, aber auch von der Leistungsfähigkeit des Kapitalmarkts, weil sie eben jetzt in dieser Krise, genau wie in der Krise vor 10 Jahren, erleben, wie schnell da eben auch Vermögen aufgebraucht werden kann.
Und viele Hörerinnen und Hörer, ich habe es schon mal gesagt, haben uns auch geschrieben, weil sie die Erfahrung machen, dass selbst wenn man länger erwerbstätig sein möchte, die Chance gar nicht bekommt. Unter anderem Eberhard Wagner hat uns da geschrieben aus Schrotzberg. Es stellt doch kaum ein Arbeitgeber jemanden über 55 ein. Er hat diese Erfahrung selbst gemacht. Trotz guter Qualifizierung hat man keine Chance mehr, mit dem Alter noch einen Job zu bekommen. Er fragt sich schon, wie die Arbeitszeit bis 65, 67 funktionieren soll, wenn kein Arbeitgeber jemand mit Ende 50 noch einstellt. Jutta Schmitz-Kiesler, nochmal als Soziologin, das ist ein Problem, das offensichtlich doch noch herrscht und dem wir in der Gesellschaft wie begegnen können.
Ja, also es ist ein Problem, das nicht nur der Hörer hat, sondern das auch statistisch belegt ist. Die Quote der Neueinstellungen Älterer hinkt stark hinter der von Jüngeren zurück. Aber es gibt einen Positivtrend. Also es gibt ein, ja, wenn man das so will, ein langsames Umdenken in den Betrieben. Und darauf kommt es an. Es kommt darauf an, dass die Betriebe mitziehen. Und natürlich aber auch, dass Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, dass sie es können. Dazu gehört beispielsweise aber auch, dass man auch jemanden mit 55 möglicherweise nochmal über das Arbeitsamt oder auch im Betrieb eine Umschulung oder eine Ausbildung anbietet, wenn der Beruf, aus dem er kommt, entweder nicht mehr nachgefragt ist oder er den aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr bedienen kann. Also ich glaube, wenn da alle an einem Strang ziehen und auch grundsätzlich das Ziel verfolgen, die Menschen in Beschäftigung zu halten, dann ist da eigentlich noch sehr, sehr viel möglich.
Tanja Machalet, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber es gibt noch eine Rentnerin, die uns geschrieben hat, Doris Wittmer. Sie sagt, viele Beschäftigte wissen gar nicht, dass sie länger arbeiten dürfen. Es besteht ein Informationsdefizit und neben dem Arbeitsentgelt können sie ja noch Rente beziehen. Da haben Sie uns auch schon geschildert, da sind Sie auch dran, dass das möglicherweise auch angehoben wird oder schon angehoben ist. Vielleicht können Sie uns dazu noch mal sagen und den Hörerinnen und Hörern die Information dazu geben.
Also vielleicht noch kurz die Information, die Zuverdienstgrenze für diejenigen, die vorzeitig in Rente gehen, die war ja erhöht und die werden wir jetzt auch dauerhaft erhöhen. Also das heißt, wir werden da jetzt auch nach der Sommerpause den Gesetzentwurf beraten und ich glaube, das ist auch schon mal eine gute Nachricht. Also ich bin auch schon oft darauf angesprochen worden, ob man das nicht machen kann, dass wir da jetzt wirklich die Zuverdienstgrenze dauerhaft festschreiben, also die Erhöhung. Und wie gesagt, das Stichwort Flexirente, ich glaube, da haben wir uns auch vorgenommen, dass wir einfach da nochmal besser informieren wollen, dass wir auch nochmal schauen wollen, welche anderen Möglichkeiten bestehen noch, dass die Leute tatsächlich länger auch im Arbeitsleben bleiben können, wenn sie es wollen. Also wir haben es auf jeden Fall auf der Agenda und ich gehe auch davon aus, dass wir da schon noch zu guten weiteren Maßnahmen kommen. Ich, wie gesagt, die Information über das, was wir schon haben, das zu verbreitern, das zu verbessern, das ist jetzt so der erste Schritt, den wir wirklich auch machen wollen.
Die Sendung neigt sich langsam dem Ende zu. Vielleicht noch ein Zitat zum Thema Wohlstand. Brigitte Rausch hat uns geschrieben, wir müssen mit Einschränkungen unseres Wohlstands rechnen, aber so problematisch ist das vielleicht nicht, weil es ja doch irgendwo uns gut geht, besser jedenfalls als unseren Eltern. Und zum Thema Wohlstand auch, wird oft gleichgesetzt mit Konsum, schreibt uns ein Hörer, sich alles leisten zu können. Und das ist es aber vielleicht nicht nur. Diese Sendung geht zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben. Tanja Machalet, Jutta Schmitz-Kiesler, Gunter Schnabel und allen Hörerinnen und Hörern. Danke Ihnen fürs Zuhören und einen angenehmen Tag noch.